Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Maja Elmenreich. In ganz Europa sitzen dieser Tage Theaterleute vor kleinen Kameras und großen Bildschirmen und tauschen sich aus über ihr Schaffen in Corona-Zeiten, ihre Sorgen, ihre kreativen Ideen und ihre Visionen für die Zukunft. Während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft hätte man sich zum ersten European Theatre Forum, zum ersten europäischen Theaterforum also, man hätte sich eigentlich in Dresden treffen wollen, doch Corona-bedingt kommt man nun im Netz zusammen. Und das Virus bestimmt denn auch die Gesprächsthemen. Virtueller Gastgeber ist Joachim Clement, der Intendant des Staatsschauspiels Dresden, und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Clement, dass Theaterfoyers und Säle keine Ansteckungshotspots sind, das betonen Theatermacherinnen und Macher hierzulande ja immer wieder und verweisen auf ihre effektiven Hygienekonzepte. Wie reagieren denn Ihre Kolleginnen und Kollegen im Ausland auf die erneute Lockdown-Welle? Mit Unmut oder eher mit Verständnis?
Also in der Regel sind das ja auch Menschen, die in der Lage sind, in größeren Zusammenhängen zu denken. Natürlich sind alle davon betroffen. Übrigens glaube ich, in vielen europäischen Ausländern noch sehr viel durchschlagender, als es in Deutschland der Fall ist. Das muss man ehrlicherweise sagen. Hier trifft es natürlich freie Gruppen, Solo-Selbstständige auf eine besondere Art und Weise. Aber wir haben ja eine etablierte Theaterstruktur, nicht nur über Privattheater, sondern Kommunaltheater oder Staatstheater. Getroffen sind die Menschen aber alle davon, dass sie vor allen Dingen ihrer Arbeit nicht nachgehen können und auf eine ganz andere Art und Weise eben auch existenziell bedroht sind, weil nicht überall wird dann in gleichem Maße auch dafür gesorgt, dass es Hilfsmechanismen gibt. Ich muss allerdings auch sagen, dass das Forum nicht nur dazu da ist, um über die Pandemie zu sprechen. Ganz im Gegenteil, es geht um Green Theater, es geht darum, wie man die Zukunft des Theaters sich vorstellt. Es sind sehr enge, ereignisreiche und austauschstarke 3 Tage, die hier gerade stattfinden.
Dann kommen wir zu den anderen Themen gleich noch. Trotzdem möchte ich zurückkommen auf das, was Sie gerade gesagt haben, nämlich, so habe ich Sie verstanden, dass wir in Deutschland womöglich mit unserer sehr dichten und eben auch staatlich finanzierten Theaterlandschaft vielleicht eher im Land der Glückseligen leben. Die vielen freien Ensembles, die ohne externe Hilfe auskommen müssen. Beobachtet man da in Europa bereits jetzt ein Theatersterben?
Ja, zumindest ist es einfach so, dass dort Gruppen auf eine ganz andere Art und Weise betroffen sind. Und man muss auch eins sagen, dadurch, dass auch wir ausfallen als deutscher Partner, fehlt auch ein wichtiger Player innerhalb der europäischen Kulturaustausches. Das muss man sagen. Viele Dinge, die international produziert werden, werden ja häufig aufgrund der bestehenden Strukturen auch mit Netzwerken produziert oder hergestellt, die mit deutschen Theaterstrukturen verbunden sind. Also das macht sich sozusagen durchschlagend bemerkbar, nicht nur in den einzelnen Ländern, vor allen Dingen eben auch in den grenzübergreifenden Arbeiten.
Joachim Clement, Sie haben gerade betont, dass Sie allgemein auch über Veränderungen sprechen und es ist nicht nur alles sich jetzt auf Ihrer Konferenz um die Corona-Krise dreht. Und dennoch meine Frage, wie wird sich das europäische Theater verändern durch die Corona-Krise, beziehungsweise muss es sich verändern?
Naja, es wird sich verändern, weil wir natürlich Erfahrungen machen im Hinblick auf bestimmten Umgang mit ästhetischen Formaten, die damit zu tun haben, wie man jeweils reagiert. In dem Moment, wo die Möglichkeiten nicht mehr die sind, die man üblicherweise hat, versucht man natürlich auch in digitalen Räumen zu arbeiten, um im Kontakt mit den Zuschauern zu sein. Das wird natürlich das Live-Erlebnis des Theaters nicht ersetzen, aber trotzdem merkt man einfach, dass da ganz bestimmtes Handwerkszeug, ein bestimmtes Wissen, aber auch bestimmte der Entwicklung noch nicht überall angekommen sind. Und das wird dazu führen, dass sich auch ästhetische Formate in den nächsten Jahren auch in unseren Institutionen noch mal ganz anders darstellen. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass ich glaube, dass die Fragen von Nachhaltigkeit auf eine ganz andere Art und Weise noch mal ins Bewusstsein rücken. Das war heute ganz deutlich zu spüren, weil hier das Green Theater oder die Fragen von Nachhaltigkeit ein großes Thema waren.
Ein ganz großes anderes Thema war ja unmittelbar vor der Pandemie auch, wie Theater eigentlich dem europaweiten Populismus begegnen. Verdrängt Corona im Moment zum Beispiel dieses doch so wichtige Thema?
Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also weil es so ist, ist, glaube ich, etwas, worauf im Moment zumindest ja in unseren Ländern auch deutlich hingewiesen wird, ist es umso bedeutender sozusagen, welchen Anteil die Kultur da leistet. Wir merken es ja auch im Augenblick, also es hat ja eine Reihe von Widerstand gegeben, beispielsweise in Budapest, da geht es ja um die Frage, wie wird mit Hochschulen umgegangen, wie wird eingegriffen in die Autonomie von Hochschulen. Ich finde, man muss das sehr deutlich auch als Zeichen werten innerhalb von einzelnen Staaten. Und da ist ja die Kultur immer auch der erste Ansprechpartner, würde ich jetzt mal unverschämterweise und in Anführungszeichen sagen, weil wir als Kulturinstitution oder im Kulturbereich sind natürlich in der Lage, das gehört zu unseren Aufgaben, eine größtmögliche Öffentlichkeit herzustellen für das, was wir tun.
Der Intendant des Staatsschauspiels Dresden, Joachim Clement, vielen Dank für das Gespräch über das erste europäische Theaterforum. Und heute beginnt ebenfalls von Dresden aus, ebenfalls online, Fast Forward, das europäische Festival für junge Regie at Work. Darüber berichten wir dann am Sonntag in Kultur heute. Jetzt bleiben wir erstmal im Europamodus und blicken nach Tschechien. Dort hat das Coronavirus ja ganz besonders getobt. Im Spätsommer schnellten die Infektionszahlen in die Höhe und das Gesundheitssystem stand quasi vor dem Kollaps. Die Erholungspause für die Kulturszene war somit viel schneller beendet als erwartet. Wie schon im Frühjahr wurden auch jetzt wieder die Spiel- und Ausstellungsorte als erstes geschlossen. Die jüngsten Corona-Zahlen geben zwar Anlass zu leiser Hoffnung, doch die Entspannung aus virologischer Sicht führt noch lange nicht zur Entspannung bei den Kulturleuten in Tschechien. Bei ihnen hat sich unser Prag-Korrespondent Peter Lange umgehört.
Daniel Hulka ist einer der bekanntesten Popsänger in Tschechien. Auf seinen Präsidenten Miloš Zeman ist er im Moment nicht gut zu sprechen. In einer Zeit, in der das Volk die Unterstützung des Präsidenten braucht, bekommt es die nicht. Stattdessen verteilt er nur Ohrfeigen. Was Hulka so empört, ist ein Satz des Präsidenten, der in einem Online-Portal zitiert wurde. Die Künstler haben ihre schönsten Werke geschaffen, wenn sie hungrig waren. 2016 hat der Sänger von Zeman einen Orden bekommen. Den hat er nun aus Protest zurückgeschickt. Viele meiner Kollegen haben ihre Arbeit verloren. Sie verdienen nichts mehr und sind sehr schlecht dran. Deshalb sollten die Politiker den Menschen helfen und sie nicht noch mehr erschrecken oder bedrohen. Ich bin davon ausgegangen, dass uns niemand helfen wird, sagt die Geigerin Simona Tilitatova. Deswegen habe ich meinen Vertrag mit dem Geschäft hier verlängert und habe so etwas Sicherheit. Simona Tidlitatova arbeitet seit März an der Kasse eines Supermarkts. Im vergangenen Jahr hat sie noch die tschechische Starsopranistin Magdalena Kožená begleitet. In diesem Jahr hat es bisher nur zu einem einzigen Konzertauftritt gereicht. Das ganze Leben liegt auf einmal in Ruinen. Es gibt nichts, worauf man bauen kann. Ich spüre ständig den Stress, weil über meiner Arbeit, über dem Geigespielen, ein großes Fragezeichen hängt. Noch am 19. September hatte Lubomír Zaurálek, der tschechische Kulturminister, versichert, dass das Kulturleben nicht noch einmal lahmgelegt würde. Eine Zusage, die nur 3 Wochen hielt. Seit dem 12. Oktober sind Konzertsäle, Theater, Museen, Kinos und Galerien wieder für das Publikum geschlossen. Alle im Frühsommer erarbeiteten Pläne für den Herbst sind Makulatur. Immerhin, das Rudolf-Wekuschny-Klavierfestival findet statt. Im Rudolfinum, dem Haus der Tschechischen Philharmonie, musiziert die russische Pianistin Juliana Avdejeva im leeren Dvořák-Saal. Das geht als Livestream ins Internet. Das tschechische Fernsehen wird in diesem Monat von hier 4 Konzerte der Philharmoniker übertragen, ebenfalls ohne Publikum. Ludek Březina, der Sprecher der Philharmonie, will trotz aller Probleme nicht klagen.
Die Stimmung ist relativ optimistisch, da wir statt normale Konzerte Streams vorbereiten und die Musiker trotz der Situation spielen können. Es ist jedoch selbstverständlich, dass einige Kollegen Angst haben, aber wir wollen sie schützen. Darum wird erst getestet und präventive Maßnahmen getroffen.
Březina schätzt die Verluste bis Ende des Jahres auf 50 Millionen Kronen, umgerechnet etwa 2 Millionen Euro, die wohl das Kulturministerium übernehmen wird, wie auch die Ausfälle für alle anderen staatlichen Kulturinstitutionen. Auch die Gehälter der Festangestellten laufen weiter. Für die freiberuflichen Kulturschaffenden hat Minister Zaurálek zwar ein weiteres Hilfsprogramm von 750 Millionen Kronen durchgesetzt, umgerechnet rund 28 Millionen Euro. Es wird jedoch Wochen dauern, bis das Geld fließt. Die freie Kulturszene fühlt sich vom Ministerium nicht richtig wahrgenommen. Sie räumt aber auch ein, dass sie es nicht geschafft hat, besser sichtbar zu werden. Ein Reflex aus kommunistischen Zeiten vielleicht, als man besser unsichtbar blieb. Wer in der tschechischen Kultur nicht fest angestellt ist, muss nun also wieder improvisieren. Ein Opernsänger aus Pilsen ist als Paketbote unterwegs. Ein Ehepaar, das in Brünn ein Theater betreibt, arbeitet in der Pflege und eine Schauspielerin gibt nun Online-Unterricht in Französisch. Ich streiche jeden Tag im Kalender an, den ich überlebt habe, sagt Simona Tidlitatova, die Geigerin. Wie die Jungs im Militärdienst, aber die wissen, wann es zu Ende ist. In unserem Fall sieht man jedoch kein Licht am Ende des Tunnels. Das nicht abzusehen ist, wann es wieder bergauf geht, das vor allem schlägt auf das Gemüt. Viele werden ihren künstlerischen Beruf ganz aufgeben, sodass jetzt schon abzusehen ist, nach Corona wird die tschechische Kulturszene ärmer sein.
Düstere Aussichten, unser Prag-Korrespondent Peter Lange berichtete. Gegen die Lockdown-Dunkelheit hat sich die Leiterin der Kunsthalle Bielefeld, Christina Weg, einiges einfallen lassen, bereits im Frühjahr.
Künstler, die jetzt gerade alleine sind, und Kunstwerke, die jetzt gerade alleine sind, sind aufeinander getroffen.
Ja, und zwar haben sich Sängerinnen, Schauspieler und Tänzerinnen die leeren Ausstellungsräume in Bielefeld zu eigen gemacht und sind auf ihre jeweilige Art und Weise mit den Kunstwerken in Dialog getreten. Kleine Filme haben diese künstlerischen Begegnungen dokumentiert. Und jetzt, im zweiten Lockdown, hat Christina Weg den Vorschlag gemacht, dass Schulklassen ihren Unterricht in den großzügigen Museumsräumlichkeiten abhalten. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat diese Idee in dieser Woche aufgegriffen. Tja, ein sinnvolles Angebot oder eher eine Schnapsidee? Christiane Habermals hat sich umgehört.
Die Idee ist so einfach wie bestechend. Da sitzen die geschlossenen Kultureinrichtungen da mit ihren bestens gelüfteten Sälen und vorbildlich nach Hygieneauflagen umgebauten Räumen. Öffnen dürfen sie nicht, für wie lange ist unklar. Da könnten sie doch wenigstens die Schulen, die unter erschwerten Bedingungen in schlecht zu lüftenden Klassenzimmern arbeiten, unterstützen. Wäre das nicht sinnvoll? Für Amelie Deufelhardt, Direktorin von Kampnagel in Hamburg, ist das überhaupt keine Frage.
Diese verödeten Hallen, vor denen wir jetzt immer stehen, das ist ja schrecklich und schreit wirklich für mich auch danach, was Sinnstiftendes damit anzufangen.
Sie kann sich nicht nur vorstellen, dass Schulen ihren Unterricht auf Kampnagel abhalten, sondern auch, dies mit eigenen Kulturangeboten für Kinder und Jugendliche zu verbinden. Ein Synergieeffekt mit großen Chancen für beide Seiten.
Weil da ist natürlich an jedem Kunstort eine riesige Kompetenz, und wie bereichernd wäre das für die Kids, wenn sie dann einmal in der Woche neben dem, dass sie ihre Hausaufgaben machen, auch mit einem professionellen Schauspieler oder Performancekünstler noch einen Workshop dazu haben. Da entsteht eine Beziehung zwischen Schulen und Kunstorten, die es so noch nie gegeben hat.
Auch in anderen Kulturbetrieben ist die Offenheit für die Idee groß. Der Solidaritätsgedanke, der Gesellschaft etwas zurückgeben, das können sich viele Kultureinrichtungen gut vorstellen, die sich in den vergangenen Wochen in den Medien oft zu Unrecht immer nur als die Fordernden dargestellt sahen. Ohnehin sehen sich viele Theater und Museen als Bildungsangebote und arbeiten mit ihren Vermittlungsprogrammen oft schon lange eng mit den Schulen zusammen. Als größter Träger von Museen des Landes NRW hat gestern der Landschaftsverband Westfalen-Lippe Schulen angeboten, vorübergehend auf Museumsräume auszuweichen. Unsere Museen sind geschlossen, wir sind offen für Neues, teilte die zuständige Kulturdezernentin mit. Geeignete, gut durchlüftete Räume stünden etwa in Museen in Münster, Dortmund oder Bochum bereit. Ob sich das allerdings in der Praxis immer so leicht umsetzen lässt, das ist die Frage. Ulrich Kuhn, Intendant des Deutschen Theaters, der auch dem Deutschen Bühnenverein vorsteht, schränkt ein. Für viele Theater würde ohnehin gelten, dass die Proben auch während der Schließzeit weitergehen, freie Räume also gar nicht unbedingt zur Verfügung stehen.
Und übrigens glaube ich, so wie ich die Schulen und die Behörden kenne, bis eine Klasse bei uns mal eingerichtet ist, da ist nächster Sommer, weil da gibt es dann die Toilettenfrage, da gibt es die Zugangsfrage. Also gar nicht von uns, sondern allein behördlich.
Und die Schulen? Manche winken gleich ab angesichts der Vorstellung, neben all dem Stress, den sie ohnehin gerade haben, um den Betrieb unter Pandemiebedingungen am Laufen zu halten, zusätzlich auch noch den Matheunterricht im Theater oder im Museum organisieren zu müssen. Wer so etwas vorschlägt, hat offenbar keine Ahnung von der Schulrealität, stöhnt die Direktorin einer Berliner Sekundarschule am Telefon. Ganz anders Katharina Badenhopp, Leiterin des Gymnasiums Tellkampfschule in Hannover. Die Schule leidet unter extremer Raumnot, auch weil zusätzlich zu Corona noch saniert wird. Ihre Schule liegt nur einen Steinwurf vom Sprengel-Museum entfernt, einem Haus für moderne Kunst.
Ich weiß, dass meine Kunstkollegen regelmäßig dort auch ihren Kunstunterricht auch sowieso schon abhalten und dass da auch museumspädagogische Angebote genutzt werden. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es dann ein Lernort ist, der nicht nur mit einer Doppelstunde ist, sondern einen Vormittag gestaltet wird. Das ist natürlich eine ganz neue Qualität.
Und auch jenseits der Raumnot wäre Unterricht im Sprengel-Museum ein großer Gewinn, ist sich die Schuldirektorin sicher.
Ein anderes Unterrichtserleben und auch eine andere Unterrichtskultur, die man entwickeln könnte. Und wir sind jetzt gerade in Corona in einer Zeit, wo ja vieles aufbricht und notgedrungen ja auch anders gestaltet werden muss. Und ich frage mich immer, was nehmen wir mit, wenn es dann vielleicht doch nochmal vorbei ist? Und da könnte ich mir eben auch gerade diese Dinge vorstellen, dass man das dann auch fortsetzt.
Ob es je zu Mathe im Konzerthaus oder Politikstunden vor Collagen von Kurt Schwitters kommt, eines macht die Debatte darüber deutlich. Im kreativen Umgang mit dem Lockdown ist noch viel Luft nach oben.
Christiane Habermals über die Idee, Schule im Museum zu machen. Raus aus der Großstadt und ab in die Provinz, dieser Traum so manch eines New Yorkers, so manch einer New Yorkerin wird zurzeit traurige Realität, denn nicht etwa der Lärm, die Hektik oder die schlechte Luft der Großstadt verscheucht sie aufs Land, sondern das fehlende Geld. Die wirtschaftliche Corona-Krise treibt viele in den Ruin und damit in die Provinz. Wie aus einer ganz anderen Welt, aus einem ganz anderen Zeitalter geradezu, mutet da der Plot eines Films an, der ab morgen per Stream und DVD zu sehen ist. The Room heißt der Thriller, der, genretypisch, regelrecht harmlos beginnt. Kate und Matt finden ihr Traumhaus fernab der Metropole und hoffen, dass es dort nun endlich mit der Familiengründung klappt. Doch dann, tja, ab hier muss unser Filmkritiker Rüdiger Suchsland übernehmen. Doch dann, was passiert dann, Herr Suchsland?
Ja, es geht schlechter weiter. Man ahnt es schon ein bisschen, so die filmischen Mittel, mit denen der Regisseur arbeitet. Aber erstmal wird das schöne Haus noch schöner gemacht. Es wird renoviert und da entdecken die beiden dann einen verborgenen Raum. Der ist fensterlos, der ist mit einer massiven Tür, ziemlich isoliert von der Außenwelt und der entpuppt sich sehr bald als ein magischer Raum. Das ist das klassische Motiv aus Märchengeschichten auch. Dieser Raum erfüllt Wünsche. Und was sich dahinter verbirgt, das ist gar nicht so klar, warum das so ist. Es ist jetzt einfach mal so gesetzt. Und zuerst kriegen die Champagner und Kaviar, dann kriegen sie einen echten Van Gogh. Da würde sich mancher Kollege sicher auch freuen, wenn er das haben könnte, eine Menge Geld. Und dann wird es langsam schlechter, denn dann wünschen sich auch Dinge, die man sich besser nicht wünschen würde, wie ein Kind, was sie anders nicht kriegen können. Das als Wunschmaschine wird also dann zu einer bösen Wunschmaschine.
Märchen haben Sie gerade gesagt. Ich musste aber auch so ein bisschen an Szenen einer Ehe denken, im Thriller-Gewand womöglich. Also kriegt man tiefe Einblicke in eine Beziehung, die vielleicht sowieso schon so ein bisschen geschwächt ist?
Ja, die Beziehung ist zumindest in der Krise so ganz klar, ist nicht genau wodurch, also sicherlich dadurch die ungelöste Kinderfrage und die ziehen aufs Land, weil so ein Mehltau der Unzufriedenheit sich eigentlich über diese Beziehung legt. Das ist schon am Anfang klar. Auf der anderen Seite verstehen die sich auch gut. Das sind zwei schöne Menschen, die eigentlich keine erkennbaren äußeren Probleme haben und sehen einer Ehe passt ganz gut, weil sie sich dann, natürlich am Anfang hat das so was Spielerisches. Man kann alles machen. Jeder kann sich, glaube ich, hineinversetzen. Das würde ich mir wünschen, aber dann eben durch diesen, ja, wenn man so will, von Anfang an perversen Wunsch, der diesen Film zu einem psychologischen Experiment macht, dass man sich ein Kind wünscht, das dann produziert wird von so einem Raum. Das ist natürlich dann das Horrorfilmmotiv oder auch das künstliche Kind, so der Maschinenmensch. Und das macht natürlich klarerweise was mit den Eltern. Grob gesagt, die Frau möchte unbedingt das Kind. Der Vater kann es nicht annehmen, er lehnt es ab. Das sind auch psychoanalytische Motive, die Abstoßung des Kindes durch den Vater. Klarerweise. Und dann ist ja noch das Kind dazwischen, was ein richtiger Mensch ist. Das heißt, wir haben hier schon drei Figuren. Mit irgendeiner können wir uns identifizieren und wir können auch mitfühlen mit diesen Figuren sicherlich.
Regisseur ist ja der Franzose Christian Volkmann und der hat unter anderem viele Musikvideos gedreht, spielt also demzufolge auch die Musik in The Room eine gewichtige Rolle, wie das ja beim Thriller gerne mal so ist.
Mhm. Ja, auf alle Fälle. Die Musik, die Atmosphäre, überhaupt die visuellen Elemente. Christian Volkmann verkörpert gewissermaßen so eine zweite Linie, die man im französischen Kino kennt, neben dem klassischen Autorenfilm, den wir auch kennen. Denken wir an Luc Besson. Es ist ein visuelles Kino. Es ist ein Kino, das sich auch durchaus an den amerikanischen Filmen anlehnt. Denn es ist ja auch ein Film von einem Franzosen mit verschiedenen Schauspielern aus verschiedenen Ländern, aber in Amerika spielend. Und es ist ein sehr ästhetischer, sehr formaler Film, der gleichzeitig auf diese stumpfen Horrorelemente, die Klischees, weitgehend verzichtet. Das fand ich ganz angenehm. Und es ist auch ein Regisseur, muss man dazu sagen, der bisher nur einen einzigen Langfilm gemacht hat. Und das war ein Animationsfilm, der vor 14 Jahren lief. Renaissance hieß der, so ein Schwarz-Weiß-Animation, sehr ungewöhnlich, ganz anders als Disney oder die japanischen Sachen. Das ist schon ein Regisseur, der sehr auf Stil achtet.
Ganz angenehm, haben Sie gerade vorsichtig gesagt. Trotzdem aber auch ein Film, der einem wirklich irgendwie den Schauer den Rücken runterjagt.
Ja, es ist ein Horrorfilm, da muss man nicht drum herum reden. Warum auch? Das ist ein klassisches Genre, auch Hitchcock hat solche Filme gemacht und viele gute Leute. Wir erleben aber hier auch, also denken wir daran, dieses Begriff der Wunschmaschine, das kennen wir auch von Andrei Tarkovsky zum Beispiel, dem berühmten sowjetischen Autorenfilmer. In Stalker hat er eigentlich ziemlich das Gleiche erzählt. Und es ist, denke ich, schon insgesamt ein ziemlich guter Film, der uns nachdenken lässt über die Überflussgesellschaft, sogar ein bisschen über den Lockdown, weil so viel darf man erzählen. Können die Wünsche zwar im Haus materialisieren, aber diese Wünsche können das Haus nicht verlassen. Also das meiste spielt sich in diesem Haunted House ab. Und das ist schon was sehr Besonderes, ziemlich fantastisch.
Und in diesem Haus ist der Raum, The Room, ab morgen als DVD, Blu-ray und im Videostream. Vielen Dank an Rüdiger Soßland. Und jetzt Jörg Biesler mit den Kulturmeldungen.
Der Kameramann Gernot Roll ist tot, wobei Kameramann in seinem Fall eine Untertreibung ist. Im Abspann der Heimatfilme von Edgar Reitz wird er als Bildgestalter bezeichnet, weil er den Film jenes Licht gab, das Geschichte sichtbar machte. Heute ist Roll im Alter von 81 Jahren in München gestorben. Er drehte fürs Fernsehen und fürs Kino mit Heinrich Brelöhr Die Manns und Buddenbrooks, mit Caroline Link Jenseits der Stille, mit Sönke Wortmann Kleine Haie und Der bewegte Mann und mit Helmut Dietl die Society-Satire Rossini. Er galt als Meister des Lichts. Im Film Rossini des Kerzenlichts.
Ich experimentiere mit Kerzenlicht rum seit Mitte der 70er Jahre. Ich habe dann einen ersten großen Film mit viel Kerzenlicht gemacht, die Wallenstein-Verfilmung 1977. Ohne dass es so ist, dass wir uns nur auf das Kerzenlicht hinten verlassen haben, weil das sieht langweilig aus, das macht keine schönen Bilder. Das ist nur so ein zum Füllen. Man muss künstliches Licht dazu addieren, um ein Kerzenlicht-Set zur Aussage zu bekommen, zur künstlerischen Aussage.
Gernot Roll war nicht nur experimenteller Bildgestalter in Schwarz-Weiß und Farbe, er führte auch selbst Regie in zahlreichen Komödien, von Ballermann bis Ibiza, von Werner Eiskalt bis zu den Superbullen und dem Kinderfilm Der Räuber-Hotzenplotz. Gernot Roll begann 1953 schon im Alter von 14 Jahren eine Ausbildung zum Kameramann und arbeitete anschließend bei den DEFA-Studios in Berlin-Babelsberg. 1960 ging er in den Westen und drehte bei der Bavaria in München Serien wie Graf Josta gibt sich die Ehre oder auch Folgen der ARD-Krimireihe Tatort. Mit den Heimatfilmen bekam er in den 80er Jahren die ganz große Aufmerksamkeit. Regisseurinnen will der Kultursender Arte gewinnen. Gegen die Art, wie er das macht, haben mehr als 600 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner einen offenen Brief geschrieben. Darin kritisieren sie eine Ausschreibung des Senders, der unter der Überschrift »Regisseurin gesucht« Frauen aufgerufen hatte, Kurzfilme einzureichen und sich damit um ein Langformat zu bewerben. Die Initiative kritisiert, die Ausschreibung sei der ernsthaften Förderung von Frauen entgegengesetzt. Zum einen müssten sie den Kurzdokumentarfilm selbst finanzieren, zum anderen reduziere das vorgegebene Motto »unbeschreiblich weiblich« die Filme auf irgendwie als weiblich identifizierte Themen. Zu den Unterzeichnerinnen gehören unter anderem der Bundesverband Regie, der Bundesverband Filmschnitt Editor und der Verein Pro Quote Bühne. Nach der Zerstörung von zwei Figuren einer Outdoor-Ausstellung zu jüdischen Sportstars in der Bochumer Innenstadt ermittelt die Staatsschutzabteilung der Polizei. Der Deutsche Fußballbund hatte am Mittwoch berichtet, dass Unbekannte in der Nacht vom 9. auf den 10. November die lebensgroßen Plexiglasfiguren der Leichtathletin Lilly Henoch und der Turn-Olympiasieger Alfred und Gustav Felix Flato zerstört hatten. In den Wochen zuvor waren bereits Stelen mit antisemitischen Parolen beschmiert worden. Die Schau trägt den Titel Zwischen Erfolg und Verfolgung, jüdische Stars im deutschen Sport bis 1933 und danach. Im Mittelpunkt stehen 17 herausragende deutsch-jüdische Sportlerpersönlichkeiten, die Nationalspieler, Welt- und Europameister, Olympiasieger und Rekordhalter waren.
Jörg Biesler, vielen Dank. Die Corona-Fallzahlen sind weiterhin hoch. Wie das RKI die aktuelle Lage einschätzt, das erfahren Sie gleich in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr. Für heute sagt Maja Elmenreich Danke und Tschüss.